Es war einfach ein einmaliges Erlebnis. Ich habe schon immer gesagt, so ja, Tokio war jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber ich kannte natürlich auch keine anderen Spiele, sondern nur unter diesen Bedingungen und habe da schon immer gesagt, ich fand's cool. Aber jetzt im Nachhinein war es natürlich noch mal krasser, dass dieser Flair, wenn man draußen in die Stadt gegangen ist, die Menschenmassen, die da waren, die das verfolgt haben. Man ist auch in der U-Bahn angesprochen worden, wenn die gesehen haben, dass man eine Akkreditierung oder sowas anhatte. Einfach dieser Hype, diese Stimmung, dann eben, es war einfach wunderschön, die Momente mit der Familie, mit Freunden, mit Vereinskollegen zu genießen. Also, es war einfach einmalig.
Wir sind heute nicht in Köln, nicht in Hamburg und auch nicht vor den Rechnern. Wir sind zu einer Premiere live in Stuttgart in der Stadtbibliothek. Keine Angst, ich interviewe jetzt keine Bibliothekarin oder Bibliothekar, auch wenn das vielleicht spannend sein könnte. Nein, neben mir sitzt einmal Basti, den ihr hoffentlich alle schon kennt. Und mir gegenüber sitzt die liebe Katharina Menz, Judoka und Olympiamedaillengewinnerin und noch so einiges andere. Und ja, ich darf sie einladen, euch mitzunehmen auf eine Premiere, denn Basti und ich haben uns vorgenommen, ab dem Jahr 2025 unsere Gäste und Gästinnen live vor Ort zu besuchen und dann auch in den Podcast mitzunehmen. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, liebe Katha, zu Folge 61.
Hello, ja, vielen Dank, dass ich bei dieser Premiere dabei sein darf.
Wie fühlt sich das an?
Ja, ist geil.
Ja, und ich meine, wir sind eigentlich in einem ziemlich besonderen Raum. Wir sitzen hier in einem relativ großen Raum in der Stadtbibliothek, dem Musikraum mit allen möglichen Musikinstrumenten. Also der perfekte Ort für einen Podcast, würde ich sagen.
Von dem wir alle nicht wussten, dass es ihn gibt, ne, diesen Raum vorher. Aber es gab die Herausforderung, Johnny, möglichst zentral am Hauptbahnhof oder in Hauptbahnhofnähe eine Räumlichkeit zu organisieren. Und
in der man einen Podcast ohne Nebengeräusche aufnehmen
stimmt.
kann.
Und Hut ab, als du gefragt hast, ob ich irgendwas weiß, habe ich mir einfach gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, nein, kümmere du dich drum.
Und okay, hey, also wir sind jetzt clever. Mal ein bisschen Real Talk, ja. Wir sitzen jetzt hier am Mittwoch um, was haben wir jetzt, 15.30 Uhr knapp. Mhm. Gestern Abend, als ich im Zug auf dem Weg von Österreich nach Stuttgart saß, hatte ich noch keine Ahnung, wo wir mit dir hingehen. Das Hotel wollte 400 Euro für einen Raum haben. Da habe ich gesagt, ja, nö, für anderthalb Stunden 400 ist dann doch ein bisschen viel. Und Simon, den ich jetzt hier für die Tage in Stuttgart, der mir hilft, habe ich dann gefragt, so, hast du eine Idee? Und er so, am Hauptbahnhof ist die Stadtbibliothek, kannst du mal anrufen, vielleicht haben die was. Ja, und dann habe ich angerufen und dann meinte sie, ja, dann könnte ich Ihnen den Musikraum anbieten, da haben wir eh für Aufnahmen. Ich so, ja, dann nehmen wir den doch. Ist der denn zufällig frei? Ja, das weiß ich nicht, das muss ich mit der Direktion abklären. Sie ruft mich gleich zurück. Ja, gut.
Direktion klingt auch so richtig groß, ne?
Ja, wirklich, wirklich. Aber, ja. Okay, dann Props an Simon.
Ja.
Gute Idee gewesen.
Und Props an die Stadtbibliothek in Stuttgart. Ja. Danke für den Raum.
Ja, und natürlich Props an dich, Katha. Ich habe mitbekommen, ursprünglich seid ihr beide ja in Anführungsstrichen nur auf einen Kaffee verabredet gewesen. Und jetzt bist du hier Teil der Podcast-Folge. So kann das gehen, ne, mit Johnny.
Ja, das ist wahr. Nee, aber wir haben das, oh Gott, ich weiß gar nicht, seit Jahren, glaube ich, sagen wir so, ja, hast du nicht mal Lust, den Podcast zu kommen? Ja, ja, klar. Wir treffen uns mal wieder nach 100 Jahren. Lass doch den Podcast direkt aufnehmen. Okay.
Ja, ich habe sie so ein bisschen überrumpelt damit. Ich habe mich auch kurz schlecht gefühlt, dass ich so gesagt habe, ja, also so weißt du, so eigentlich mag ich das nicht. Man verabredet sich mal nach 3,5 Jahren, dass man sich persönlich einfach mal so wieder trifft zum Quatschen und dann so, ja, warte mal, ich hätte da noch eine arbeitskontextliche Frage. Könntest du mal?
So hast du es bestimmt gesagt.
Nein, habe ich nicht.
Arbeitskontextlich. Herrlich.
Ja, mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen und ich wollte nicht so ein komisches Kauderwelsch von mir geben, das man wieder nicht versteht.
Zum Glück habt ihr euch ja, ja zumindest auf den ersten Blick, nicht arbeitskontextlich kennengelernt, richtig, Katha?
Nee, bei Freizeit, Spiel und Spaß.
Nett umschrieben. Wir können jetzt ein Ratespiel draus machen, jetzt können alle mal raten, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja, gut,
auf dem Kinderspielplatz.
Wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt hat, weiß ja, woher unsere Gäste kommen, was wir da für einen Pool haben. Ne,
der Großteil der Gäste kommt auf jeden Fall daher, ja. Und die meisten, die daher kommen, haben auf jeden Fall viel mit Spiel und Spaß zu tun.
So. Ja.
Ja, ich Ja, da kommen wir vielleicht drauf, ne? Wie viel Spaß dann auch der eigene Sport so auf lange Sicht vielleicht macht. Lass uns aber mal drüber sprechen, über eure erste Begegnung. Ich kann es ja nochmal raushauen. Wir können ja jetzt nicht auf die Abstimmung warten, ne? Natürlich.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, was das Lustige ist? Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, eigentlich vorzustellen, wer was Katharina überhaupt ist oder Katha, was sie überhaupt macht. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe sie nur mit dem Namen vorgestellt.
Doch, du hast ja, wir haben zugehört. Mhm. Wir wissen, dass sie Judoka.
Ah, habe ich das gesagt? Das ist immer.
Okay, stell dir mal vor, wir hätten dich jetzt in den Glauben gelassen und du hättest nochmal die Schleife gedreht.
Das hätte ich auch nicht schlecht gefunden.
Hör doch mal weiter vorne rein in deinen eigenen Podcast. Das ist gut. Lass mal aber drin, ne? Weil wir sind ja total.
Ja, ja.
Das ist gut.
Wäre auch interessant gewesen, was er jetzt erzählt hätte.
Tu doch mal so, als wenn du sie nicht vorgestellt hättest und du müsstest es jetzt nochmal tun.
Nee, jetzt geht das nicht. Ich habe schon verstanden, ich bin alt geworden und vergesslich.
Ja, du hattest ja heute Morgen auch schon eine Panel.
Ja, ich rede den ganzen Tag nur.
Ja.
Heute.
Ja, ich kann dir ja zwischendurch was abnehmen. Deswegen erinnert euch beide doch nochmal mit uns jetzt, mit mir, mit den Hörerinnen und Hörern an die erste Begegnung. Club der Besten. Wann und wie hast du Johnny da wahrgenommen, Katha?
Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich war es bei einer der ersten Challenges wahrscheinlich direkt, weil du warst ja bei allen Challenges direkt am Start. Und das war schon auf jeden Fall auffällig, dass du dir da irgendwie nicht zu schade warst und jeden Scheiß mitgemacht hast. Wo wir irgendwie vielleicht manchmal eher dachten so, oh mein Gott, hoffentlich passiert nichts. Und du, ach, scheiß drauf, rein da in diesen Pool.
Stimmt, das war, glaube ich, ich weiß auch nicht, wo genau wir uns irgendwie dann kennengelernt haben.
Deswegen, ja.
Aber ich weiß auch gar nicht, war die erste Challenge die im Pool? Das kann schon sein, da hat die Hälfte irgendwann gedacht, ich sauf gleich ab wahrscheinlich.
Ja, wirklich, aber eben, deswegen, andererseits war es auch so beeindruckend, dass du da ohne mit der Wimper zu zucken, zack, Bros, okay.
Und dann war noch dieses Go-Kart-Ding war auch noch, aber das war irgendwie schon viel später.
Ja, ja.
Oder wir haben uns dann war halt der, irgendwann mal abends beim Tanzen.
Der Abend eben an der Beach. Die Beachparty?
Das war ja der erste Abend direkt.
Nee. Also okay, ja, vielleicht für dich.
Wie für mich? Du warst doch auch am Anfang.
Die Beachparty war doch erst am zweiten oder dritten Tag.
Nee, die Beachparty war einmal am Anfang. Der allererste Abend war die Beachparty, weil da war ja noch wegen Corona, war ja dieses Silent-Ding und dann war am Ende nochmal eine Beachparty.
Ja, ich glaube, dann meine ich die zweite. Da, wo wir dann extra woanders hingefahren sind.
Ach so, ja stimmt, wir sind irgendwann noch an diesem Beachclub.
Ja, genau.
Oh ja.
Jetzt klingt es, als ob wir nur Partys gemacht hätten.
Johnny sagt, habt ihr auch nur.
Natürlich haben wir da auch andere Dinge gemacht.
Also wir haben auch sportliche Challenge gemacht, ja.
Eben.
Aber sonst haben wir basically nur die Zeit. Eine gute Zeit.
Spiel und Spaß.
Als ob wir uns erst auf der Insel da kennen.
Ja, nee. Wie gesagt, irgendwann. Davor schon gesehen. Ich weiß gar nicht, du hattest ja auch deinen Vortrag.
Den hatte ich aber danach, oder?
Das glaube ich.
Den hatte ich erst
auch.
Am Tag danach.
Ja.
nach diesem Beach.
Das ist eigentlich hart.
Beachclub-Ding, ja, das war eigentlich gemein.
Im Nachhinein bereut, dass es erst danach war und nicht davor.
Nee, war eigentlich schon okay.
Warst du dann locker dadurch?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hatte selten so viel Angst vor einem Vortrag wie vor dem.
Und ich glaube, wir saßen alle übergespannt da und haben mit staunenden offenem Mund dazugehört. So, was?
Ja, und ich habe tatsächlich, bis kurz vor knapp diesen Vortrag. Ich wollte ihn eigentlich immer absagen.
Zum Glück hast du es nicht gemacht.
Ja, weil ich immer dachte, so, ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt in einem Podcast, aber ich saß wirklich da so, was soll ich euch erzählen? So Leistungssportlerinnen und Sportlern, was soll ich denen erzählen von Motivation? Den brauchst du nichts von Motivation erzählen, weil die wissen, wie das ist. Und das war wirklich so der Vortrag, vor dem ich am meisten Schiss hatte. Das war echt so.
Crazy. Ja. Weil ich glaube, wir fanden es alle übel spannend, weil für uns ist natürlich auch, also ja, klar, wir machen unseren Sport, aber du hast einfach so viel mehr krasse irgendwie Schwierigkeiten als wir, wo du dich da hochkämpfen musst. Also, und so viele Rückschläge, sage ich mal.
Ja, danke für das Kompliment. Es ist immer noch, aber ich muss auch sagen, es war gleichzeitig auch der coolste Vortrag oder das coolste Erlebnis diese Woche, weil ihr tatsächlich diejenigen wart, die am entspanntesten und am normalsten mit mir umgegangen sind und tatsächlich steht genau das auch in meinem Buch drin. Es gibt in dem Buch tatsächlich ein Kapitel Club der Besten.
Ich weiß, ich hab's doch gelesen.
Mhm.
Ja, und da steht ja auch genau das drin, dass es für mich so normal war. Ja. Deswegen, das ist schon, da erinnere ich mich auch immer wieder gerne dran und dann hat man eben auch so tolle Charaktere wie dich und euch kennengelernt und ich könnte nicht sagen, wo genau. Irgendwann auf jeden Fall an einem Abend oder einem Tag irgendwo bei irgendeiner Challenge.
Ja.
Ja.
So.
Das war zwischendurch, war das gerade wie so ein Tennismatch verfolgen, so von links nach rechts, weil ich sitze ja einfach, um das Bild gerade zu zeichnen, in der Mitte, jetzt hier auch als ja,
Schweinchen in der Mitte.
Auch als Dankeschön, ich würde es Produzent nennen, aber sehr, sehr charmant, Johnny. Aber es ist so interessant, um dir auch gerade da nochmal den Einblick zu geben. Immer wenn Gäste, wenn Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner aus dem Club der Besten im Podcast waren, hat Johnny tatsächlich auch immer genau nochmal diese Wahrnehmung hier mit uns geteilt und immer hat er dann zu hören bekommen, ganz im Gegenteil, wir waren krass gebannt und gespannt und motiviert danach. Das ist ja wirklich interessant, wie weit da die eigene Wahrnehmung oder die Angst davor, bevor man überhaupt etwas gemacht hat, ja, abweicht von dem, wie es dann nachher ankommt beim Publikum.
Ja, gut, glaube ich. Ja, also ich kann dich schon auch nachvollziehen, weil wie du sagst eben, wir sind auch irgendwie ja alle irgendwie verrückt und haben unseren Antrieb und alles und machen Dinge, die vielleicht andere jetzt irgendwie als niemals im Leben machen würden und verrückt bezeichnen. Aber eben, es sind halt einfach auch ganz andere Dinge als bei dir.
Was sind die Dinge, die du machst, die andere als verrückt bezeichnen würden?
Boah, ich glaube eben, was ist ich, es ist natürlich auch nicht immer sinnvoll, aber keine Ahnung, oder mit natürlich irgendwie Verletzungen, irgendwie was trainieren. Also weißt du, es gibt Leute, keine Ahnung, die holen sich einen Kapselriss im Finger, sind dann 2 Wochen krankgeschrieben. Also, come on, mit einem Kapselriss im Finger, das wird getaped, damit kannst du ungefähr alles machen.
Ja.
Also jetzt, wirklich? Also,
ja, ja.
Oder was weiß ich, mal kurz nach Tahiti fliegen und den Urlaub abbrechen, würde ich auch als ein bisschen verrückt bezeichnen.
Mhm. Ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, aber jetzt.
Das ist auf jeden Fall auch verrückt gewesen, yes.
Wenn du das gerade schon ansprichst, wie kam es denn dazu? Also ich weiß das natürlich, weil ich dich ja schon länger kenne und auch verfolge, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen und die dich hoffentlich kennenlernen durch den Podcast, was hat es damit auf sich? Warum hast du deinen Urlaub abgebrochen und bist mal eben nach Tahiti geflogen?
Ja, irgendwie 24, war irgendwie einfach mein Katastrophenjahr, nenne ich es mal. Hatte Anfang vom Jahr die Quali eigentlich noch gut. Und dann wirklich.
Ganz kurz mal, weil das ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, die Quali wofür?
Für die Olympischen Spiele. Yay. Genau, und es lief wirklich alles so katastrophal, wie es hätte nicht laufen können. Wirklich am letzten wichtigen Turnier der Weltmeisterschaft ist wirklich alles zusammengekommen. Ich habe underperformed, andere Leute, die normalerweise schlechter sind oder gegen die Leute, gegen die sie gekämpft haben, verlieren, gewinnen da plötzlich ihre Kämpfe. Es hat sich alles wirklich so hingeschoben, dass ich gerade aus der Quali rausgerutscht bin. Den Urlaub hatten wir schon vorher gebucht, war ich auch mit einer Trainingskollegin, mit der Mascha Ballhaus zusammen. Wir also in Mykonos gewesen, versucht da irgendwie die Zeit zu genießen und nicht dran zu denken, dass irgendwie gerade der Traum von Olympia geplatzt ist. Dann kam die Olympia-Ringriste, die neue raus und plötzlich stand ich da mit so einem komischen R drauf. Keiner wusste, was das R bedeutet. Das gab's noch nie. Dann ging's natürlich erstmal los, mit meinem Trainer geschrieben, mit irgendwelchen Funktionären vom DJB geschrieben, hin und her, um rauszufinden, was das ist. Es war dann ein Nachrückerplatz. Das beim Judo ist die Qualifikation ein bisschen kompliziert, aber falls Quotenplätze nicht voll gemacht werden, hätte es sein können, dass ich oder eine Brasilianerin nachrücken. Die Brasilianerin war ganz kleines bisschen Punkte vor mir und es gibt noch so ganz kleine Turniere, das sind Opens, da kann man 100 Punkte sammeln. Das ist eigentlich nichts in so einer Qualifikation, aber, die 100 Punkte kriegt man auch nur mit dem ersten Platz. Mhm. Also meine Chance war, da hinzufahren, den ersten Platz zu machen, 100 Punkte zu holen, damit wäre ich 60 Punkte vor ihr gewesen.
Das heißt, du warst 39 Punkte hinter ihr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
Genau, ja, 40, ja. Genau, richtig. Und deswegen kam dann mein Trainer, hat mich angerufen. Wie sieht's aus? Also warte, ich war auf Mykonos. Das ist eine kleine Insel. Wir sind mit der Fähre auf noch eine kleinere Insel gefahren, um das so archäologische, keine Ahnung, Gesteine anzugucken, kriege ich plötzlich den Anruf von meinem Trainer. So, hast du deinen Reisepass bei dir? Ja, wieso? Also ich habe das geklärt. Ich habe bei in Tahiti angerufen. Das ist dieses Wochenende. Wir könnten da morgen losfliegen. Wir müssen morgen losfliegen, wenn wir das rechtzeitig dahin schaffen wollen. Wenn du deinen Reisepass hast, alles gut. Ich habe geguckt, du kannst von dort fliegen. Ich fliege von Stuttgart. Ich bringe deine Sachen mit. Was hältst du davon? Ich die anderen beiden kurz angeguckt. Wir alle... Jop, machen wir. Dann bin ich hatte so Glück, konnte abends noch ganz schnell nach Hause fliegen, hab meine Tasche gepackt, hab mich einmal auf die Waage gestellt.
Ach so, stimmt.
Gewichtsklassen, Sportart, yay. Hatte leider noch ein bisschen drüber. Ich glaube, es waren 3 Kilo.
Ach du Scheiße, wie lange Zeit hattest du, die 3 Kilo loszuwerden?
Oh Gott, wie lange waren das? Naja, gut, ich bin Mittwochnacht gelandet. Freitags war die Waage, also mit Zeitverschiebung und so allem hin und her. Es hat gut geklappt, es war genug Zeit, aber ich weiß gar nicht, weil wir sind dann los am nächsten Morgen. Wir sind um 4 Uhr los nach Paris. 6 Stunden Aufenthalt, 10 Stunden nach Seattle geflogen, dann nochmal 10 Stunden weiter nach Tahiti oder lass 8 gewesen sein. Also ich glaube, wir waren, keine Ahnung, wie viele Stunden unterwegs?
Ach du Scheiße.
Also über 24 Stunden unterwegs. Bin dann quasi Donnerstag nachts angekommen, eigentlich, also um 0 Uhr oder sowas. Und Freitag war dann die Waage.
Crazy. Und du nennst mich verrückt, ne? Merkst du selber, das ist, ja.
Ja, aber wir sind übrigens auch nur mit Hinflug geflogen. Wir hatten keine Zeit, Rückflug zu buchen. Wir haben einfach nur geguckt, dass wir irgendwie da hinkommen, dann vor Ort uns drum gekümmert.
Aber hey, Tahiti ist auch nicht der schlechteste Ort, zum mal eben da bleiben, ne?
Nee, war eigentlich schön, muss ich sagen. Es ist hübsch dort.
Boah, und mit was für Gedanken bist du dann auf die Matte da gegangen?
Ja, es war natürlich schon ein Druck da. Also klar, Tahiti, da sind wir auch hingeflogen, weil jetzt da eben nicht so viele Leute sind. Wir wussten auch, wenn wir da hinfliegen, das war jetzt so eine Hau-Ruck-Aktion. Es hätte auch noch ein Turnier danach gegeben, wo ich hätte hingehen können. Aber hätten die Brasilianer das mitgekriegt, dann hätten die natürlich auch alle ihre Leute dahin geschickt. Einfach nur,
ich musste
Erster werden. Ja. Deswegen sind wir halt eben auch da schnell hingeflogen. Und da waren aber trotzdem halt auch gute Franzosen. Und wir wissen ja alle, Nationalsportart, ja, die Franzosen sind gut. Die hatte ich dann auch im Finale und ich habe am Anfang geführt und ich muss sagen, keine Ahnung, durch diese kurze Anreise, dieses, sag ich mal, ein bisschen schlechter Gewicht machen als sonst. Ich kam aus 1,5 Wochen, ich möchte nichts mit Judo und Sport zu tun haben, auf die Matte. Ich war, glaube ich, nach einer Minute schon stehend K.O.
Ja, ist wahrscheinlich auch so, wie ist das für ein Kopf in dem Moment?
Ja, war hart. Aber ich stand da und habe gedacht so, ne, du kannst es nicht verlieren, du kannst nicht hierher geflogen sein und du kannst es, also das geht nicht. Du musst das jetzt irgendwie durchziehen, reiß dich zusammen, irgendwie, du rettest jetzt einfach. Ich hatte wirklich Glück, dass ich irgendwie in der ersten halben Minute oder so die Wertung gemacht habe und geführt habe. Und ich habe einfach nur die ganze Zeit gedacht, ey, reiß dich zusammen, du musst es einfach nur irgendwie über die Zeit schaffen. Das kann nicht sein, das geht nicht. Es geht einfach nicht.
Blöde Frage, wie kriegst du das überhaupt mit nach der ersten halben Minute, dass du führst? Weil du bist ja so im, stell ich mir so vor, du bist ja wahrscheinlich in deinem Gedankentunnel oder in deinem einfach fokussiert. Also wie weißt du in dem Moment, dass du führst?
Nee, das kriegt man schon mit. Also so, ich hatte sie kurz festgehalten und man, wenn dann das Mathe kommt, dann kann man kurz auf die Anzeigetafel gucken, sehen, was für eine Wertung hat man bekommen.
Okay.
Eben bei uns gibt es ja immer, keine Ahnung, wenn irgendwie zu lange nichts passiert oder wenn eine Aktion beendet ist, dann ist immer kurz Mathe, halt ist kurz Stopp, man geht auseinander, dann kann man schnell einmal schauen, sich vergewissern.
Okay. Aber wo du gerade auch von das über die Zeit retten, so hast du es formuliert, jetzt bin ich nicht so im Judo drin, aber habe schon mitbekommen, dass ja dieses auf Zeit spielen und inaktiv sein wird, kann ja auch bestraft werden. Also es kann ja auch nach hinten losgehen, oder? Das klingt nach einem heftigen Spagat.
Ja.
Es war auch wirklich nicht locker. Ich habe mir dann irgendwie auch 2 Strafen eingehandelt. Bei der dritten ist es dann eben vorbei. 2 waren okay.
Oh, ich fühl gerade so mit.
Ja, ja, und ich war auch so, weil ich hab mir tatsächlich im Zuge, nachdem wir uns ja kennengelernt haben, beim Club der besten Judo auch ein bisschen intensiver angeguckt und da habe ich das eben auch über die Jahre das erste Mal realisiert, dass man eben auch Strafen kriegt, wenn man sich zu lange Zeit lässt. Mhm. Ja, teilweise schon, wenn du zu lange nur den Mantel in der Hand hast und nichts machst sozusagen, also diese Inaktivität. Boah, also wenn du das so erzählst, da läuft's mir schon kalt den Rücken runter, obwohl ich nicht auf der Matte stand.
Ja, wie gesagt, ich stand wirklich auch nur so da und habe gedacht, komm, ey, reiß dich zusammen, versuche irgendwie nochmal irgendwie ein bisschen Angriffe, irgendwas zu machen, sei einfach nur clever. Versuch das irgendwie jetzt clever rüberzubringen und nicht zu versauen.
Krass, und dann, wie war das Gefühl? Oder wie ist das Gefühl, wenn du jetzt mal so zurückgehst im Kopf, wenn dann dieser Kampf, als dieser Kampf vorbei war?
Erstmal einfach, glaube ich, echt nur pure Erleichterung, aber dann, das Ding ist ja auch, ich habe zwar da den ersten gemacht und diese Punkte gesammelt, aber es war ja immer noch nicht klar, dass ich zu Olympia fahre.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wer entscheidet am Ende, dass du dann... Ja,
dann musste ich eben nochmal 2 Wochen warten oder waren es 1,5 oder sowas, bis das allerletzte Turnier rum ist, bis quasi auch es alles vorbei ist, diese Quotenplätze aufgefüllt ist, die alles ausgerechnet haben und geschaut haben, wie die Quotenplätze verteilt werden. Und dann kam es offiziell raus.
Das stelle ich mir auch eine harte Zeit vor. So.
Boah, das
und
war
vor allem so
schlimmer.
Dieses Wellenbad, so, okay, es hat nicht geklappt, dann fahre ich jetzt in Urlaub, versuche da irgendwie klarzukommen, dann werde ich jetzt trotzdem nochmal eben schnell in den Wettkampf reingeschickt, so. Und dann diese Hoffnung und dann aber dieses Bangen, um doch nicht zu wissen, ob es gereicht hat. Boah, das stelle ich mir mies vor.
Das war auch echt, also, keine Ahnung, ich hatte mich noch gar nicht so damit beschäftigt, dass ich es nicht geschafft habe. Das war, ich habe das gedacht, okay, wir reden da einfach nicht drüber, ich ignoriere das, ich schweige das tot. Habe auch irgendwie Freunde getroffen, nicht immer so, jo, wir können uns treffen, aber wir reden nicht drüber, okay? Okay, alles klar.
Ja.
Und dann war es wirklich so, das war eben echt die schlimmste Zeit, dann darauf dieses Warten, weil dann musste ich wieder ins Training einstarten. Ich musste trainieren, als ob ich hinfahre, aber
ohne
ich wusste
zu wissen,
nicht. Und ich wollte mir irgendwie auch nicht zu viel Hoffnung machen, weil ich dann halt nochmal krass enttäuscht worden wäre. Das war echt so, man muss so tun, als ob man da hinfährt, aber auf der anderen Seite weiß man es nicht, man möchte sich nicht zu viel Hoffnung machen, man muss aber gescheit trainieren, alles geben. Boah, das war wirklich...
Aber also jetzt mal Respekt für den Spagat. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Vor allem, es gibt ja wahrscheinlich gefühlt 100 Leute, die es dann besser wissen in dem Moment oder die versuchen, dir einen Ratschlag zu geben. Also ich stelle mir das krass anstrengend vor, irgendwie auch.
Ja, aber wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube doch, das hätte jeder gemacht. Irgendwie, weil man hat eh schon ja so viele Jahre alles dafür gegeben und für sein Ziel so viel geopfert. Das ist nur noch so ein kleiner Punkt. Also klar, aber das ist irgendwie krass, aber ich glaube, das hätte jeder gemacht, irgendwie versucht, noch diese Chance zu nutzen.
Ja. Ja, vor allem, weil ja 2024 ist ja quasi vor der Haustür war mit Paris. Das ist ja, habe ich ja selber gemerkt, wie sehr ich mich, obwohl ich jetzt gar keine Aussicht auf einen Platz bei den Paralympics hatte, wie sehr es mich innerlich dann doch irgendwie gewurmt hat, keine Sportart zu haben, in der ich doch vielleicht die Chance gehabt hätte, anzutreten. Ja, deswegen, das kann ich schon sehr gut verstehen. Wahrscheinlich hätte es am Ende, wie du schon sagst, jeder oder jede gemacht, die dann diese Chance irgendwie zu ergreifen. Aber umso mehr Respekt, dass es dann geklappt hat. Und ja, es ist einfach cool, sowas zu hören. Und da sieht man, finde ich, auch wieder, dass es sich dann doch lohnt, irgendwie immer dran zu glauben. Ne? Das ist so, und dass man doch Wege findet, wie man vielleicht eine Brasilianerin dann doch noch wieder rauskickt.
Das stimmt.
Weißt du denn noch, wo du warst, als du dann die wirklich finale Info bekommen hast, du bist dabei?
War ich gerade noch zu Hause. Am nächsten Tag ging es los nach Spanien zum Trainingslager. Es war so abends im Tasche packen, eben auch zu diesem Trainingslager. Eigentlich noch die Tasche gepackt mit dem Gedanken, boah, ich weiß gar nicht. Oder habe ich sogar erst am nächsten Tag erfahren, bevor wir losgeflogen sind? Ich glaube ja. Ich habe auf jeden Fall diese Tasche gepackt noch mit dem... Keine Ahnung, auch so, okay, ich gehe da jetzt zu diesem Olympia-Vorbereitungslehrgang, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich da hinfahre.
Krass. Umso höher ist wahrscheinlich dann die Motivation auch gewesen. Oder andersrum, wie war das Gefühl, als dann die Nachricht da war?
Dann auf jeden Fall Erleichterung, einfach Erleichterung da gewesen. Ja. Und dann natürlich auch alle Leute direkt mir geschrieben, die haben natürlich auch alle mitgefiebert, die anderen Mädels, meine Familie und so.
Ja.
Für die war das ja, glaube ich, auch für alle eine sehr aufregende Zeit.
Ja, das ist es ja jetzt noch, wenn man dir zuhört. Also ich finde, man kann das auch richtig gut mitfühlen, so wie du das jetzt berichtet hast. Ich meine, und ja, dann warst du glücklicherweise zufällig in einem Trainingslager. Wie viel Zeit war da noch bis Olympia? Also wie knapp vor Olympia war das?
Weiß, wir müssen uns gerade überlegen. Es war nicht mehr so viel. Wir waren die Woche auf dem Trainingslager, waren wir nochmal vielleicht eine Woche zu Hause oder so. Und dann ging es auch schon wieder quasi nach Frankfurt und dann nach Paris. War das vielleicht so 3 Wochen vor oder sowas?
Krass.
Aber da ist die Zeit dann eh jetzt geflogen.
Jetzt hast du ja schon einige internationale Wettkämpfe hinter dir, auch viele gewonnen, deswegen auch schon mehrfach eher bei Olympia dabei gewesen, auch bei Olympia eben schon eine Medaille geholt. Was macht für dich das aus oder warum hast du gesagt, ja, ich, also klar, zu Olympia will jeder, aber was macht das für dich so besonders? Weil ich meine, gut, ich war nie bei den Paralympics, ich kann mir das immer nur vorstellen. Man hört ja von allen Athletinnen und Athleten, Olympia ist das Größte. Was hat es für dich so ausgemacht?
Ich glaube einfach dieses, ich sag das immer so lapidar, aber bei uns zu einer Weltmeisterschaft, es kann theoretisch jeder fahren. Also, und zwar wirklich jeder. Also dein Verband muss dich nur melden. Also klar, du musst wahrscheinlich in deinem Land trotzdem zu den Besten gehören, aber ich meine, wenn da drei Leute Judo machen, dann bist du einer der Besten. Also weißt du, so, deswegen ist irgendwie so eine WM, natürlich ist es irgendwie auch was super Cooles, aber da kann einfach jeder hin. Und Olympia, du musst einfach zu den Besten der Welt gehören. Und nicht nur einmal glücklich bei irgendeinem Turnier, sondern eben dich da irgendwie auch behaupten. Ich glaube, das macht es einfach so besonders, dass da eben nicht jeder hinfahren kann, sondern dass es einfach so schwierig ist, dass man natürlich auch scheitern kann, theoretisch.
Ja, ja gut, wie man das natürlich in jeder Sportart kann. Und wenn ich mich recht erinnere, korrigiere mich da gerne, dann ist Judo einer der wenigen Sportarten, wo ihr alle Wettkämpfe an einem Tag habt.
Genau, ja, wir haben alle Kämpfe an einem Tag, fängt morgens an und abends irgendwann ist der letzte.
Was ich auch übrigens Wahnsinn. Ziemlich krass und irgendwie gleichzeitig von meinem persönlichen Gefühl her irgendwie ziemlich unfair finde, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, wo du teilweise zwischen Vorrunde und Halbfinale irgendwie 2-3 Tage Pause hast, wo du dich regenerieren kannst, wo du dich neu auf Gegner einstellen kannst. Und dann im Judo, ja, da hast du halt gefühlt Pech. Also so fühlt sich das von außen an. So, ja, du musst halt jetzt deine 3-4 Kämpfe hintereinander machen. Ja, und ob du das jetzt cool findest als Athletin oder Athlet, ja. Also wie, ich meine, oder ist das normal für euch?
Also für uns ist es halt normal, wir kennen es natürlich einfach gar nicht anders. Es ist halt schon immer so gewesen. Aber ich muss sagen, es hat auch seine Vorteile andersrum. Erstens, also ich kenne fast all meine Gegner. Ich habe, keine Ahnung, eine Liste auf meinem Handy, da habe ich zu allen irgendwie stehen, sind es rechts, links, welche Technik machen die, wie muss ich gegen die kämpfen? Also man kann sich trotzdem relativ schnell auf seinen neuen Gegner einstellen. Das ist gar nicht so das Problem. Und andererseits, also ja, okay, wenn ich an dem Tag scheiße drauf bin, dann ist es vielleicht kacke, muss ich so sagen, ja. Wenn das alles an einem Tag ist. Aber andererseits, vielleicht bin ich an dem Tag mega gut drauf und bin froh, dass ich all meine Kämpfe da machen kann. Am nächsten Tag bin ich vielleicht kaputt oder auch so, man tut sich vielleicht irgendwie nur was Kleines weh. Dann ist man noch so in diesem Adrenalin drin, dass es einem die nächsten Kämpfe gar nicht stört. Aber am nächsten Tag würde das einen halt vielleicht krass behindern. Ja, also gut. Es kann auch seine Vorteile haben. Oder gerade beim Boxen, wenn die dann wieder Gewicht machen müssen für den zweiten Tag. Oh Gott, ich würde mich erschießen.
Also, aber ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, wenn du das so erzählst, ergibt das auch ganz schön viel Sinn. Okay, dann ja.
Ja, weil die haben jetzt wirklich gerade die Vorteile eigentlich überwogen.
Ja, ja.
Also, weil du da so tief drin bist und es klingt wirklich total, total schlüssig.
Also wenn ich so drüber nachdenke, wäre es mir, glaube ich, jetzt auch lieber.
Ja. Ich finde bei uns meistens eher härter, dass man einfach so viel ausmacht, wie auch dein Los ist. Du kannst den ersten Kampf gegen den späteren Gewinner haben, verlierst den. Und du bist raus. Mhm. Du kannst der Zweitbeste sein, aber du bist raus. Das ist eigentlich, finde ich, beim Judo eigentlich so viel härter. Oder genauso dieses, oder was natürlich auch wiederum so spannend macht, du kämpfst vielleicht gegen jemanden, der eigentlich normalerweise um Welten besser ist, aber du hast da diese eine Sekunde, wo du irgendwie vielleicht einen cleveren Move gemacht hast, wo der irgendwie unaufmerksam war und sowas. Du kannst einfach auch beim Judo jeden schlagen.
Mhm. Ja, okay.
Auch wenn normalerweise alle sagen, oh, das verliert die.
Ja, aber das macht ja, ich finde, gerade bei Olympia gibt es so viele Momente, auch in anderen Sportarten, wo dieses Gesetz irgendwie nicht stimmt.
Ja.
Also dieses Gesetz, ja, die Person wäre normalerweise so und so viel schlechter oder besser. Ich finde, da schreibt Olympia irgendwie die eigenen Geschichten nochmal. Also zumindest vom Außen zugucken.
Nee, ist so.
Aber wie ist das? Werden bei euch jede Runde neu zugelost oder nur die Anfangsrunden?
Nee, es wird am Tag vorher wird einmal alles ausgelost. Also man weiß dann ganz genau, gegen wen man im ersten kommt. Okay, klar, den nächsten weiß man nicht mehr, weil man ja nicht 100% weiß, wer von den beiden gewinnt. Mhm. Aber man sieht, mit welchen Leuten man im Pool ist, wer wahrscheinlich im Halbfinale oder sowas kommt. Kann sich ja auch immer so ein bisschen ausrechnen oder welche zwei oder so. Also man weiß es schon im Vorfeld.
Cool.
Wenn man es wissen möchte, ich gucke es mir gar nicht an.
Und du hast eben von dieser Unterscheidung rechts und rechts, links, ist das rechts, also kannst du das nochmal ausformulieren? Das ging
so
schnell.
Ah ja, genau. Es gibt Rechtskämpfer und Linkskämpfer. Das ist einfach so, ich bin zum Beispiel ein Linkskämpfer. Das heißt, ich habe meine linke Hand am Revers oder oben irgendwo und meine rechte Hand ist die Zughand, die ist am Ärmel. Und bei den Rechtskämpfern ist es einfach andersrum. Und man wirft dann halt die Techniken auch auf die gegenüberliegenden Seiten.
Okay, also sollte ich mir am besten keine von rechts von dir anfangen. Sonst liege ich auf dem Rücken.
Und gibt es da eine Präferenz, wen du lieber kämpfst?
Ich habe eigentlich eher Rechtskämpfer und ja, irgendwie hassen alle immer Linkskämpfer. Als Linkskämpfer kämpft man nicht gern gegen Linkskämpfer und als Rechtskämpfer kämpft man auch nicht gern gegen Linkskämpfer, okay. Warum auch immer.
Aber dann hast du ja so gesehen einen Vorteil, oder?
Ja, das geht, also.
Wenn alle schon mal Angst haben.
Ja, ja. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Ding, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber man hat es jetzt nicht leichter und es gibt auch genauso viele Rechts- wie Linkskämpfer. Also es hält sich die Waage. Ist jetzt nicht so, dass man als Linkskämpfer irgendwie ganz besondere Spezies wäre.
Naja, wo kommt eigentlich bei dir der Spitzname Kampfzwergi her?
Ich weiß gar nicht, es hat sich früher einfach irgendwie so
wenn man sie erlebt hat, dann weiß man nicht.
Also für die meisten, die mich jetzt ja über den Podcast natürlich nicht sehen, ich bin relativ klein, kämpfe auch in der leichtesten Gewichtsklasse, deswegen halt dieses Zwergi und naja gut, kämpfen, ich glaube, ich bin schon immer so
und
diese...
Und sie verliert überhaupt nicht gerne.
Ich bin schon immer dieser Rowdy gewesen. Nicht. Ja.
Deswegen passt das schon ganz gut, Kampfzwergi.
Ja, ich habe, deswegen war gut, ich habe auch mal Ballett und Reiten gemacht. Hat Spaß gemacht, aber es hat schon einen Grund, warum ich mich am Ende für Judo entschieden habe.
Ja, ich sag ja, man sollte sich gut stellen mit dir, ist nicht schlecht. Dann hat man immer einen persönlichen Bodyguard-Gefühl dabei, aber man sollte sich auch nicht mit dir anlegen. Ja, so. Also, ich kann verstehen, woher dieser Spitzname kommt.
Und hast du auch schon mit deinen Geschwistern dich mal im Judo gemessen? Also es ist auch zu lesen, dass über deinen großen Bruder du zum Judo gekommen bist, weil ihr da immer mitgezogen wurdet so oder mit durftet und du das dann so erlebt hast. Habt ihr da auch mal untereinander euch bekämpft?
Ja, ja, ja. Mit meinem großen Bruder war ich zwar eigentlich nie in einem Training, aber mit meiner kleinen Schwester, weil die nur ein Jahr jünger ist, wir haben teilweise die Jahrgänge miteinander geteilt und haben, deswegen waren wir im gleichen Training und wir haben auch miteinander trainiert, das war auch oft schön, aber wenn es halt irgendwas zum Klären gab, dann wurde das immer auf der Matte geklärt, dann hat man halt extra fies geworfen und ist extra scheiße mit drollen. Du hast extra gemein geworfen, extra hart, nein, hab ich gar nicht. Also das hat man dann so ausgetragen.
Ich kann mir das irgendwie gerade so richtig vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber.
Ja, aber dann gab es weniger Streit zu Hause. Wir haben das dann dort geklärt.
Und wer hat öfter gewonnen?
Ja, meistens schon eher ich.
Ja, und wie war das dann bei deiner Familie oder bleiben wir auch direkt bei deinen Geschwistern? Wie hast du das bei denen wahrgenommen, als dann bei dir die Olympiateilnahmen feststanden, also einerseits ja Tokio, dann nochmal Paris. Wie war das für die?
Ja, die haben sich natürlich riesig für mich gefreut. Also auch meine Familie hat mich von Anfang an immer unterstützt. Sie standen immer hinter mir, egal ob es jetzt irgendwie schlecht lief oder gut lief oder sonst irgendwas, die wirklich immer. Und meine Eltern wollten eigentlich auch nach Tokio mitkommen. Dann waren das ja natürlich die Corona-Spiele, deswegen konnten sie es dann nicht. Aber waren dann auch in Paris dabei. Meine Schwester und meine Nichten haben es von zu Hause auf dem Tablet angeguckt und auch so meine Wettkämpfe verfolgt. Die dürfen dann immer, es war so die ersten Sachen, die sie angucken durften, waren ihre Tati, die sie auf dem Tablet anfeuern durften.
Geil, jetzt hast du gerade, entweder habe ich mich verhört oder hast du noch einen zweiten Spitznamen, den ich noch nicht kannte.
Den kennen nur die. Irgendwie Tati ist den ihr Name für mich, das ist so Tante als süß. Ah,
die Mischung aus Tetti und Katta.
Genau, deswegen irgendwie ja, Tati.
Süß.
Ich bin nur die Tati für die.
Aber irgendwie auch cool. Und ich meine gut, ne, du hast es gerade gesagt, in Paris konnte dann deine Family dabei sein. Das ist natürlich dann der Vorteil, dass es quasi um die Ecke war. Wie war das generell, diese Spiele in Paris? Ich war zu den Paralympics dann einmal dort und da fand ich es schon krass. Olympia war ja größer. Wie war das generell? Jetzt hattest du ja den Vergleich zu Tokio. Wie war das in Paris generell?
Ja, das war, also es war einfach ein einmaliges Erlebnis. Ich habe schon immer gesagt, so ja, Tokio war jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber ich kannte natürlich auch keine anderen Spiele, sondern nur unter diesen Bedingungen und habe da schon immer gesagt, ich fand's cool. Aber jetzt im Nachhinein war es natürlich nochmal krasser, dass dieser Flair, wenn man draußen in die Stadt gegangen ist, die Menschenmassen, die da waren, die das verfolgt haben, man ist auch in der U-Bahn angesprochen worden, wenn die gesehen haben, dass man eine Akkreditierung oder sowas anhatte. Einfach dieser Hype, diese Stimmung, dann eben, es war einfach wunderschön, die Momente mit der Familie, mit Freunden, mit Vereinskollegen zu genießen. Also es war einfach einmalig. Ich glaube auch, ich sag immer, ich glaube, ist sogar noch cooler. Also in L.A., das wären bestimmt krasse Spiele, die werden die mega aufziehen. Aber ich glaube, dass für uns nochmal besonderer war, weil eben die Familie mitkommen konnte, weil so viele Freunde und so weiter und so fort kommen konnten.
Weil es quasi so nah vor der Haustür war.
Genau, genau. In L.A. werden nicht so viele kommen. Ich glaube, dass es einfach sogar nochmal besonderer war.
Ja, und es ist krass, wie du das beschreibst, weil bei den Paralympics waren es ja nicht ganz so viele Athletinnen und Athleten und auch nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Und trotzdem hatte ich eben auch dieses Gefühl, diese Stimmung, die im ganzen Land zu spüren war, eben nicht nur in den Stadien, sondern egal, wo du hingekommen bist, die waren alle super nett, die hatten alle richtig, sorry, dass ich das so sage, die hatten einfach richtig Bock auf diese Spiele und da gab es nicht, boah nee, warum ist jetzt hier Olympia, sondern das war eher so, hoffentlich ist das nie vorbei und ich bin da zurückgefahren und dachte mir, hey, eigentlich müsste man alle Menschen, die noch nicht so richtig Bock auf Olympia in Deutschland haben in Zukunft, die hätte man einmal alle in den Flieger stecken müssen und mal nach Paris fahren oder fliegen müssen und die da einfach mal einen Tag lassen und dann hätten sie, glaube ich, verstanden, warum Olympia so geil für Deutschland und für Europa wäre. Also ich muss sagen, mich hat das damals total geflasht und für mich persönlich war es auch nochmal ein Ansporn, sollte es nochmal eine Möglichkeit in der Sportart geben, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal probieren. Also das, deswegen, ich kann das voll gut nachvollziehen und ja, ich freue mich einerseits mega für euch und andererseits bin ich ein bisschen neidisch gewesen, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, als Athlet damit dabei zu sein. Aber ja, das ist, seitdem habe ich auch verstanden, warum Olympia nochmal so einen speziellen Flair hat für alle.
Du hast ja auch beschrieben, es ist deutlich schwieriger zu Olympia zu kommen als jetzt zu einer Weltmeisterschaft. Dann noch dieses Flair da. Ist es für dich so, dass du auch die Teilnahme schon für dich als Erfolg verbuchen kannst?
Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Klar, als man dort war und es eben nicht über die erste Runde rausging, natürlich ist man super traurig, super enttäuscht, weil man sich irgendwie viel mehr vornimmt und viel mehr erreichen möchte und ja vielleicht auch weiß, dass man vielleicht viel weiter vorschaffen könnte. Aber im Nachhinein ist es auf jeden Fall so, dass man allein schon wirklich darauf stolz sein kann, dass man das dahin geschafft hat.
Ja, vor allem, wenn man sich nochmal vor Augen führt, ja, wenn man jetzt ein paar Minuten zurückgeht, eben das, was du dafür ja für eine Achterbahnfahrt hinlegen musstest und dann auch doch nochmal investiert hast. Also wenn man nur mal die Geschichte hernimmt, ich glaube, dann versteht jeder und jede, dass Darts sein schon ein Riesenerfolg ist. Und gleichzeitig, ich erinnere mich jetzt gerade, als wir beim Club der Besten waren, ich weiß nicht, ob es vor oder nach meinem Vortrag damals war, diese, ja, ich sag schon fast aus meiner Sicht unverschämte Diskussion in den Medien, dass Silber, ja, warum denn eine Person nur Silber gewonnen hätte? Was soll das, dieses nur Silber, wenn man sich mal überlegt, dass es die drei Besten der Welt sind, die teilweise nur Hundertstel, Tausendstel Sekunden oder 0, irgendwas Punkte auseinanderliegen und wo, wie du schon auch gesagt hast, wo einfach nur mal eine Tagesform darüber entscheiden kann, ob ich jetzt Gold hole oder eben nur, was heißt nur, jetzt habe ich es selber gesagt, oder eben Vierte bin, ja, sorry, aber so, und ich finde das einfach irgendwo unverschämt, dass man nicht einfach hergeht und sagt, hey, jede Person, die es schon überhaupt probiert, zu Olympia zu kommen, hat eigentlich schon Respekt verdient und es dann auch noch zu schaffen, das alleine verdient eigentlich schon eine Auszeichnung und eine Medaille und ja, umso krasser finde ich dann so Stories wie die du eben gesagt hast für Paris, was man alles in Kauf nimmt, seinen Urlaub abzubrechen, ist doch nochmal zu probieren, ohne zu wissen, ob es klappt, ins Trainingslager zu fahren, ohne zu wissen, ja, fahre ich jetzt mit oder nicht. Dann hat man noch intern seine Konkurrentinnen im Judo, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, dass es ja auch noch nicht mal klar ist, wer dann in welchem Wettkampf antritt. Also all das ist ja, sind ja Dinge, die man nach außen hin ja gar nicht so mitkriegt.
Ja, das war, und das sind ja jetzt eben nur ein paar Sachen, die du genannt hast. Das hat ja jeder von uns irgendwie auf und abs, keine Ahnung, seine Schwierigkeiten mit natürlich auch Sachen, die man zu Hause aufgibt oder die liegen lassen und man konzentriert sich echt alles. Das ganze Leben ist einfach auf diesen Sport ausgelegt. Es gibt nichts drumherum. Und ich glaube, das ist oft was, was die Leute gar nicht so sehen.
Ja, ja, du sagst gerade, es gibt nichts drumherum. Jetzt traue ich mich die Frage fast gar nicht zu stellen. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn die Kata außerhalb des Judo-Sports? Hast du gerade gesagt, es gibt nichts drumherum?
Ja, natürlich irgendwie schon ein bisschen, aber die meisten meiner Freunde kommen irgendwie auch aus dem Sport, viele vom Judo oder sonst irgendwas. Dann, also, weil es gibt einfach wenige, die das, glaube ich, so verstehen. Also ich habe wirklich nur noch nicht mal wahrscheinlich eine Handvoll an Leuten, die mit denen ich immer noch befreundet bin, die nicht irgendwie was mit dem Sport zu tun haben. Einfach weil man hat halt nicht so die Zeit. Ja, wenn ich irgendwie was mit irgendjemandem normalen ausmachen möchte, dann gehe ich in meinen Kalender so, ja, irgendwie in 3 Monaten, dem Wochenende hätte ich mal Zeit.
Ja.
Und das.
Und da fehlt oft das Verständnis.
Viele besteht das Verständnis, genau.
Ja. Jetzt habe ich meine nächste Frage gerade vergessen. Vielleicht fällt sie mir auch irgendwann wieder ein. Das kommt übrigens auch mindestens einmal im Podcast vor, dass ich vergesse, was ich fragen wollte.
Ich kann einspringen.
Ah, ist nett. Das ist gut, das ist gut.
Wir klatschen uns sportlich ab und ich gehe kurz rein. Judo steht ja auch für besondere Werte. Das habe ich jetzt auch schon beim Judo verfolgen oder auch in diesem Podcast schon mitbekommen. Was hat dich das Judo für dein Leben gelehrt?
Ich glaube auf jeden Fall so dieses Respekt und Höflichkeit und dieses Miteinander. Das eben, wir sind eine Kampfsportart, wir kämpfen gegeneinander, aber wir brauchen auch den anderen zum Trainieren. Hätten wir keine Partner, mit denen wir trainieren können, dann wären wir alle schlecht. Keiner könnte sich vorwärts entwickeln. Und das ist dieses so, auf der einen Seite, wir kämpfen gegeneinander, wir sind gegeneinander, wir wollen den anderen fertig machen. Und auf der anderen Seite brauchen wir uns aber auch.
Das ist eigentlich wie eine Familie.
Genau, ja. Und auf der Matte eben kann man Krieg führen, aber sobald man irgendwie der Kampf vorbei ist, können wir auch die größten Freunde sein.
Jetzt weiß ich, wie ich in Zukunft mit meinen, ich müsste nochmal in die Vergangenheit zurück, nochmal so 20 Jahre zurück, dann wüsste ich, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe. Wir legen einfach eine Matte ins Wohnzimmer, dann kann man sich kurz einmal zack und dann. Ja, aber es ist ganz interessant. Ich habe dich, also gut, wir kennen uns jetzt durch den Club der Besten und dann mal so sporadisch mal hier mal da zufällig getroffen, aber ich habe dich eigentlich nie schlecht gelaunt erlebt. Also wenn ich mal so zurückdenke, ich habe dich immer als eine Person kennengelernt oder getroffen, die irgendwie immer gut gelaunt war, die eigentlich nie, ja, die nie schlecht gelaunt war, die nie irgendwie, wo man das Gefühl hat, okay, die hat gerade irgendwie, der geht's gerade nicht so gut. Du warst immer eine, die dann irgendwie nach vorne gerichtet war und irgendwie so positiv. Und ich glaube, das war auch einer der Punkte, warum ich mir von Anfang an dachte, so okay, coole Person, weil ich mich so ein bisschen wiedererkannt habe und mich aber dann auch gefragt habe, so krass, weil ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, in diesem ganzen Leistungssport-Zirkus dann doch immer wieder die gute Laune zu behalten. Wie schaffst du das oder wie ist das so oder ist das nur, ja, also ich kenne dich eben nur so positiv. Ist das immer so gewesen? Oder wenn ja, wie kriegst du das hin? Also, weil das würde mich mal interessieren. Wie machst du das, jeden Tag oder immer dann so drauf zu sein?
Ich bin einfach, jetzt sagen immer alle Menschen, dass ich eigentlich irgendwie fast immer gut gelaunt bin. Also, es ist auch nicht immer so. Es gibt auch mal eine Phase, wo ich mal schlecht gelaunt bin. Es gibt auch schlechte Tage oder was weiß ich, dass ich im Training stehe und plötzlich am Rand stehe und mal heule. Es läuft gar nichts, alles weiß, ich kann gar kein Judo. Aber ich glaube, uns geht's allen so. Und ansonsten, ich bin einfach ein positiver Mensch. Keine Ahnung. Das ist schon immer so, egal was ist, wenn irgendwo ein Problem oder irgendwas ist oder irgendwas nicht in meine Richtung läuft. Klar, ich kann mich drüber aufregen, aber was habe ich davon? Also ich bin auch manchmal so, dass ich mal kurz 2 Minuten rauskotzen muss. Tut auch manchmal gut, oder sich mal kurz drüber aufregen. Also so ist es nicht. Aber ich bin keiner, der da, keine Ahnung, einen halben Tag dann ist und sagt so, oh, das ist aber unfair, das ist aber scheiße, das ist aber, das andere wäre viel besser. Davon habe ich nichts, außer dass ich eben schlechte Laune habe und mich auf dieses Negative konzentriere. Es gibt fast immer gibt es auch irgendeinen positiven Effekt. Und einfach auf den konzentrieren. Aber da war ich schon immer relativ gut drin, dass ich irgendwie die positiven Dinge gesehen habe.
Irgendwie habe ich das Gefühl, mir sitzt ein Klon gegenüber.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du doch gut mit resonieren.
Ja, also, ja, das ist, ich meine, wie oft habe ich dich genervt mit dem Podcast? Bestimmt auch zum 20 Mal. Ja, hättest du auch locker schon 19 Mal sagen können, boah, geh mir nicht auf die Nerven.
Nee, Ach ja, aber ich habe ja auch Bock drauf gehabt. Aber ja, das eben, ich weiß, was du meinst, weil, keine Ahnung, ich gucke natürlich auch immer deine Storys bei Insta und sonst wo an. Und wie oft du dann irgendwie, keine Ahnung, dann hast du ja deine Hand oder was auch immer gebrochen. Ja, dann musst du halt irgendwie gucken, wie du da das Training machen kannst und sonst so irgendwas. Bei dir sieht man auch eigentlich selten, dass du da jetzt irgendwie da reinschimmst oder sonst irgendwas, sondern du suchst ja halt einfach irgendeinen Weg. Irgendwie geht's schon.
Ja, eben, irgendwie geht's schon. Ich habe gerade so ein Flashback. Bin vor 4 Tagen mit ein paar Jungs, von denen ich bis auf einen keinen kannte, nach Österreich ins Zillertal auf so eine Berghütte, wo ich mit so einer Lastengondel hochgefahren werden sollte. Und dann war die aber nicht da, weil er es vercheckt hat, das zu organisieren. Dann mussten wir da hochlaufen, 260 Höhenmeter. Und die anderen waren alle so, nee, Alter, safe klappt das nicht. Wir fliegen übelst auf die Schnauze. Wir sind auch ein paar Mal auf die Schnauze geflogen, aber hey, wir sind irgendwann oben angekommen.
Hey.
Und ja, aber das deswegen, ich glaube, das ist auch das Spannende. Gefühlt habe ich beim Club der Besten wenige Menschen kennengelernt. Und gut, da warst du natürlich auch ganz vorne mit dabei, die eben so drauf sind, die negativ drauf sind. Also es gibt, glaube ich, fast keinen Sportlerin oder Sportler, zumindest nach außen hin, die so richtig schlecht drauf sind. Aber ich finde du und noch so ein paar andere waren schon eher so die Truppe, die, wo man gemerkt hat, okay, die haben einfach Bock auf das, was sie tun und auch außerhalb des Judos. Also das ist schon, was macht denn eine Katharina, wenn sie gerade nicht auf der Matte steht und nicht gerade Judo und Olympia noch vor Augen hat, mal eben nach Tahiti zu fliegen?
Was mache ich? Ich habe einen Hund oder es ist mein dritter Hund schon. Also ich habe eigentlich meistens Hunde, das heißt, da geht auf jeden Fall viel Zeit drauf. Ansonsten natürlich eben die rare Zeit nutzen, Freunde zu treffen. Ich gehe viel zu wenig eigentlich in Urlaub, aber war viel zu wenig Zeit dafür, aber wenn, habe ich es geliebt. aber sonst, was mache ich? Auch in meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Ich bin ein bisschen dumm.
Ich möchte das mal richtig stellen. Nein, das ist sie nicht.
Ja. Nee, aber ich bin verrückt so. Das hast du mal ein freies Wochenende, dann geht man irgendwo wandern, macht mal einen High Rocks, macht keine Ahnung was.
Da haben wir jetzt ein Thema. High Rocks, da kann sich Johnny auf jeden Fall noch Tipps abholen.
Machen wir einen zusammen?
Nee. Hast du vor, einen zu machen?
Ja, auf der FIBO im April, am 13., am Sonntag.
Ja. High Rocks ist geil, wirklich.
Ja, weiß ich. Wann machst du deinen nächsten?
Wahrscheinlich in Karlsruhe am, was ist das, 2. März?
Das ist schon in 2 Wochen.
Ja, oh Gott, ja.
Naja, kurze Vorbereitung kann sie ja.
Ja, eben.
Ja, du kannst das, ich kann das nicht. Ja, okay, dann haben wir hier offiziell das nächste High Rocks. Irgendwann machen wir mal einen zusammen, würde ich sagen.
Aber
dann musst du mir erstmal sagen, wie das geht.
Ich wollte gerade sagen, genau, weil es gibt schon so ein, zwei Reels und du hast mir auch schon davon berichtet, also wo Johnny so in der Vorbereitungsphase ist und sich das erklären lässt, aber du kannst ja schon mal, weil du es schon gemacht hast, kannst ja mal mit uns teilen, was macht das aus, was ist das Besondere beim High
Rocks? Ich will mal ganz kurz hier reingrätschen, ich bin noch überhaupt nicht in der Vorbereitungsphase, weil ich mich immer noch vor 6 Wochen am Rücken verletzt habe und der immer noch wehtut.
Okay, aber du hast zumindest ein paar Übungen mal ausprobiert.
Ich habe so getan, als hätte ich mich vorbereitet.
Okay. Now we're talking.
Deswegen muss ich mir jetzt ich muss mir ja umso mehr Tipps jetzt von der Expertin holen, weil ich eben nicht trainiert habe. Mhm. Ich tue nur so, als wäre ich Sportler, weißt du?
Was macht's aus? Also eigentlich ist es überhaupt nicht meine Sportart, weil man da sehr viel laufen muss. Und
irgendwie wundert mich das, glaube ich dir das nicht. Du bist doch ein Kampf.
Ja, richtig. Ey, die Kraftübungen, kein Ding, aber dieses Laufen. Das könnte
Scheiße,
wirklich
ich wollte gerade sagen, komm, wir teilen uns das auf und dann soll ich laufen. Super schnell laufen kann, weißt du?
Das Problem ist, also ich habe bisher auch immer nur im Double mitgemacht, weil es ein bisschen entspannter ist, aber laufen muss jeder. Die Kraftübungen kann man sich aufteilen. Bei den Kraftübungen kein Ding, mache ich. Du musst nur laufen.
Oh, schade, dass ihr den Move gerade nicht sehen konntet. Wie beschreibt man diesen Move? Kein Problem, mache ich. So für dieses Handabwinken, ja komm, die Kraftübung mache ich im Schlaf. Das
ja, aber so ist es auch ein bisschen. Also das ist nicht so, dass sie super easy sind, weil irgendwie, das eigentlich ist auch wieder nicht eine Sportart für mich, weil zum Beispiel Schlitten schieben, Schlitten ziehen, jeder muss das gleiche Gewicht bewegen und ich wiege jetzt halt, keine Ahnung, bisschen über 50. Jemand, der, keine Ahnung, 75 Kilo wiegt, für den ist halt ein bisschen weniger als für mich, aber...
Ja, dafür hast du mehr Kraft. Ich habe eher das Problem, als ich das erste Mal versucht habe, den Schlitten zu ziehen, habe ich nicht den Schlitten bewegt, sondern mich mit dem Rollstuhl an den Schlitten rangezogen.
Der ist aber auch wirklich fies. Also Schlitten ist wirklich fies.
Ja, Schlitten schieben ist noch okay. Schlitten ziehen ist witzig. Da tun mir irgendwann meine Arme weh. Aber ich seh das schon. Irgendwann stehst du irgendwo am Rand und hast nur einen doofen Spruch im nächsten, damit ich mich nicht so anstellen soll. Aber dafür würde ich dich feiern. Das ist,
wollte gerade sagen, kein Ding. Das kann ich machen. Ja. In der Zeit jetzt cheeren. Super Tipps geben, das ist immer das Beste. Bisschen schneller, bisschen gerade ziehen, komm.
Du hackst das.
Genau.
Ja, ja.
Nur noch fünf.
So, wann machen wir dann mal einen High Rocks als Double?
Ja, okay, also einzeln ist bei dir geplant für...
Nee, Double tatsächlich.
Aber hast du schon einen Partner?
Für April mache ich den mit einem von AI Fitness. Aber ich meine, hey, ich tausche dich auch gerne aus, wenn ich mit dir eine höhere Chance habe zu gewinnen, also sorry.
Boah, nee, wahrscheinlich mit dem, weil bei Mixed Double, da müssen die Frauen die Männergewichte nehmen und die sind nochmal schwerer als Frauengewichte.
Das habe ich jetzt hier eigentlich, ach so, doch, stimmt, du müsstest ja trotzdem die normalen Gewichte nehmen, weil nur ich, also ich kriege ja andere Gewichte, weil ich bin ja so,
ja
so ein Pimp, weißt du?
Ja. Aber ich müsste, denke ich eigentlich, wahrscheinlich muss dein Partner die normalen nehmen.
Ja, okay.
Würde zumindest,
also ich würde mal sagen, das wird nicht mein erster und mein letzter High Rocks gewesen sein. Also
okay, also
wir können einfach.
Gern.
Gut, dann haben wir hiermit offiziell. Boah, das wird lustig. Ich sehe das schon. Und dann suche ich mir mindestens. Dann suche ich mir deine zwei besten Teamkollegen, suche ich mir dann. Die können mich dann fertig machen an der Seitenlinie, wenn ich mich zu blöd anstelle.
Das sind die auf jeden Fall gut. Dumme Kommentare. Das können sie.
Geil. Ja, jetzt habe ich aber immer noch keine Tipps bekommen von dir, ne?
Was sind Tipps? Boah. Ey, also Tipps ist eigentlich zu laufen üben. Mit Laufen kann man die meiste Zeit rausholen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin falsch hier in dieser Sportart.
Ja, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich das mache. Nee, ansonsten der Tipp ist auf jeden Fall, ich finde, ab der Halbzeit wird's geil. Davor denkt man sich, warum zur Hölle mache ich das hier gerade? Warum gebe ich dafür Geld aus, mich hier zu quälen? Bin ich eigentlich vollkommen behindert?
In so einer stickigen Halle, ne?
Ja, wirklich. Aber, jetzt kommt gleich, aber so ab der Halbzeit, da ist man so, okay, geil, jetzt quasi, weißt du, jetzt wird's weniger. Richtung Ende wird's immer besser.
Geil.
Und dann kann man es auch genießen. Wenn es vorbei ist, dann genießt man's.
Ja, okay.
Aber ich muss auch sagen, das sind die geilsten Workouts. Workouts. Meistens kann man, ja, keine Ahnung, du kennst bestimmt auch irgendwie ein Training und das hat sich jetzt nicht so hart angefühlt. Dann geht man raus und denkt so,
ich
hab das
überhaupt
gemacht,
kein Training,
aber ja, genau. Und eigentlich sind das die geilsten Trainings, wo du währenddessen denkst, warum zur Hölle mache ich das hier eigentlich? Und das sind aber die am Ende am geilsten waren.
Weil man sich auch so fühlt, als hätte man was gemacht und dann kommt man auch vorwärts.
Ja, und danach ist man so, geil, ich habe das gemacht. Mhm. Ich habe es so gezogen.
Ich habe vor fünf Tagen hatte ich das, als ich diesen Kackberg da hoch bin, habe ich mir währenddessen gedacht, what the fuck, was tue ich hier?
Ja, ja. Und andererseits eben, Halle ist voll stickig, aber die Stimmung dort ist geil. Mhm. Wirklich. Das ist so eine coole Community, das macht so Spaß. Und irgendwie dadurch, dass das irgendwie, man macht es ja schon irgendwie auch gegeneinander, weil man ja vielleicht schneller sein möchte als der andere. Aber irgendwie ist es trotzdem so ein Miteinander. Jeder feuert jeden an. Man kommt mit irgendwelchen Leuten ins Quatschen. Das ist einfach so eine coole Community. Das macht einfach so Spaß.
Ja,
da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das ist so cool.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ich freue mich zwar nicht unbedingt auf alles, was danach kommt an Muskelkater, aber ich glaube, einen Titel habe ich schon mal sicher. Ich bin derjenige, der am längsten brauchen wird. Also ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich fange morgens um 8 an und hoffe, dass ich bis 18 Uhr durch bin.
Boah, doch, aber ey, da gab es auch mal einen, der hat es auch auf Krücken auf jeden Fall gemacht. Also er kann auch laufen, aber jetzt auch nicht joggen oder sowas.
Ja, genau, aber ich weiß, wen du meinst und der war aber deutlich schneller mit Laufen als ich. Also ich bin mal gespannt.
Ja, ja.
Aber hey,
ich
daran liegt ja
geil.
Die Herausforderung. Ja.
Okay, also ich weiß noch nicht, ob ich da bei der FIBO dabei bin. Eine Freundin hat es auch schon mal gefragt, aber ich hätte richtig Bock.
Ja, also falls du dabei sein willst, feel free. Dann kannst du Bescheid sagen, das kriege ich auch noch organisiert. Das sollte nicht das Problem sein.
Go!
Ja.
Das war überraschend jetzt, zu dem Thema kommen. Das ist richtig cool.
Sehr geil.
Ich peile jetzt erstmal einen ersten Marathon an und habe schon gehört, dass das auch eine ganz gute Vorbereitung sein kann auf das Laufen bei High Rocks. Also ich mache das über Umwege, arbeite ich mich zum High Rocks.
Ich gehe den anderen Weg. Ich mache erst den High Rocks und dann zwei Wochen später den Halbmarathon, während du deinen Marathon läufst.
Nee, ist halt verrückt. Also High Rocks ja, aber Marathon und Halbmarathon, nee.
Ich weiß auch nicht, wie schlau
das
ist.
Laufen.
Ich muss mir noch überlegen, in welchem Kostüm ich den Marathon laufe. Steht aktuell Karotte zur Auswahl.
Karotte finde ich gut.
dir ist auch eine Herausforderung nicht genug, ne?
Ein bisschen Spaß muss man doch auch dabei haben. Hat Kata doch auch gerade gesagt, ohne Spaß macht das keinen Spaß. Okay, das war auch ein richtig dummer Satz.
Ohne Spaß macht es Spaß machen.
Ja, jetzt sind wir bei einer anderen Sportart, die du offensichtlich auch sehr gerne betreibst. Da traue ich mich mal die Frage zu stellen, welcher war denn bisher dein wichtigster sportlicher Erfolg?
Das war auf jeden Fall die WM 2022, als ich den zweiten Platz gemacht habe. Das war für mich so persönlich der größte Moment.
Warum?
Also Olympia im Team, die Medaille war natürlich auch mega, aber wir sind eigentlich eine Einzelsportart, also auch die Qualifikation für Olympia, auch für das Team-Event macht man im Einzel. Und das ist natürlich im Team zusammen zu gewinnen, ist auch mega cool, aber irgendwie liegt bei uns der Fokus mehr auf dem Einzel. Mhm. Und da hatte ich nicht die Olympiamedaille. Und irgendwie bei der Weltmeisterschaft da den zweiten Platz machen und zu wissen, okay, ich bin einfach die Zweitbeste von der ganzen Welt gerade. Ja. Das war schon.
Ja, weil man es quasi alleine, weil man es auf seine Leistung beziehen konnte.
Ja, genau, weil es eben auch nur um einen selber ging und auch eben in dem Jahr auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dass eben ich gesagt habe nach Olympia, ich mache nochmal weiter und da am Anfang nicht so die positive Resonanz war und dann einfach in dem Jahr, wo die dir vielleicht eigentlich sagen, boah, wir wissen nicht, ob wir den nochmal mit dir weitermachen wollen, einfach den zweiten aber auf der WM rauszuhauen, war halt auch irgendwie nochmal geil.
Es war dann nochmal so quasi zu zeigen, ja, es wäre ein Fehler, nicht weiter mit mir zu machen.
Ja,
so.
Ja.
Kampfzwerge.
Genau, je schwieriger das ist, ja, desto mehr.
Ich sag ja, also ich habe echt das Gefühl, mir gegenüber sitzt ein Klon, weil ich kenne das. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann erstmal nochmal richtig. Dann, und du hast mir eine Frage so ein bisschen vorweggenommen, Basti.
Hätte doch jetzt niemand gemerkt.
Die obligatorische Frage, die in jedem Podcast noch kommen muss. Was war dein persönlicher Mich-bremst-niemand-aus-Moment?
Ich glaube eben genau das, dass ich das öfter in meinem Leben hatte, dass der Verband jetzt vielleicht nicht so hinter mir stand und ich da wirklich viele Momente hatte, wo ich mich drum kämpfen musste, dass ich da irgendwie mit darf, dass ich die Turniere kriege und so. Und da eigentlich das genau das dann immer irgendwie doch, meistens wenn es so war, dass die Leute nicht an mich geglaubt haben, dann habe ich gedacht, okay, jetzt erst recht. Und auch dann meistens irgendwie war danach, habe ich irgendwas Krasses rausgehauen.
Also wenn ich mal keine Motivation habe, dann weiß ich, wen ich anrufen.
Kein Problem. Ich glaube, dich kriege ich mit dem Gleichen. Das schaffst du eh nicht. Mach das nicht.
Echt? Funktionierst du auch so, dass wenn man... Das ist tatsächlich die größte Motivationsfehler, die man bei mir... Ja, schaffst du eh nicht, dann... Ja.
Okay, also werdet ihr ein paar Mal telefonieren vor deinem Hyrox?
Ich stehe am Rand.
Ich wollte gerade sagen...
Komm auf, buh! Wahrscheinlich gucken mich dann alle einfach hasserfüllt an, denken, was ist das für ein Psycho?
Was macht sie?
Was ist sie genau? Ja, genau.
Das ist meine Motivationstrainerin.
Der braucht das.
Boah, lass das mal machen und dann so als Reel aufnehmen. So mal dein Gesicht, mal mein Gesicht.
Finde ich gut. Und das Gesicht der vom Publikum, die alle da stehen und so, ah, das hat sie nicht gesagt.
Witzig, ich glaube, das war mit Abstand bisher der lustigste Podcast. Ich würde sagen, die Premiere ist geglückt. Es ist auf jeden Fall ein guter Move, live zu den Gästinnen und Gästen zu fahren.
Das machen wir wieder.
Mhm. Das hat Spaß gemacht.
Ach so, ich lade dich hiermit schon wieder zur nächsten Podcast-Folge, wann auch immer die sein wird, ein. Ich hoffe, dass es nicht 3,5 Jahre dauert.
Entweder dann kurz oder nach unserem Hyrox.
Ja, okay, ja, nice.
Also wenn Johnny dich fragt, ob du Zeit hast für einen Kaffee, dann weißt du, es ist eine Podcast-Aufnahme.
Oh nö, Basti. So wollte ich das jetzt auch nicht verstanden haben.
Ja, ich wollte es nur so abrunden, abbinden.
Aber ist okay.
Aber ich hatte auf jeden Fall auch viel Spaß, von daher gerne.
Na schön, und jetzt gehen wir einen Kaffee trinken.
Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.